Wir werden diesen Shift nur hinbekommen, auch wenn die Großen mitmachen, wenn die TUIs der Welt mitmachen, wenn die Kreuzfahrtschiffe mitmachen. Da passiert auch einiges, aber es geht in meinen Augen auch nicht schnell genug.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Clara Hürlimann und beschäftige mich dieses Mal mit dem Thema nachhaltig reisen. Geht das überhaupt und wenn ja, wie? Müssen nachhaltige Reisen teurer sein? Wie muss sich der Tourismus, egal ob in Nepal oder in Tirol, ändern, um sich nicht früher oder später selbst abzuschaffen? Darüber spreche ich mit Ambros Gasser, dem Geschäftsführer von Asireisen. Das Familienunternehmen mit Sitz in Natas bietet nachhaltige Aktiv- und Erlebnisreisen in die ganze Welt an. Vorher gibt es aber noch 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Nach der Corona-Pandemie ist die Reiselust wieder da. Die Österreicherinnen und Österreicher sind im vergangenen Jahr so viel gereist wie noch nie. Das zeigen Daten der Statistik Austria. Der wichtigste Hebel, um weniger CO2 auszustoßen, ist die Anreise. 2023 sind laut Statistik Austria rund 60% der Österreicherinnen und Österreicher mit dem Auto in den Urlaub gefahren. Rund 18% sind in ein Flugzeug gestiegen, 15% haben den Zug genommen, 5% sind per Bus verreist. Der österreichische Reiseverband sieht bei nachhaltigen Reisen einen Widerspruch zwischen Wollen und Tun. Es gebe in Österreich zwar Interesse daran, bei den Buchungen spiegle sich das aber nicht wider. Die Geschichte von Asireisen beginnt im Jahr 1963. ASI steht für Alpinschule Innsbruck. Hannes Gasser gründet das Unternehmen und bietet zunächst alpine Ausbildungskurse, Wanderungen und Touren an. Nach und nach kommen Destinationen abseits der Alpen hinzu. Nach dem Tod von Hannes Gasser im Jahr 1996 übernimmt seine Frau Elfi die Geschäfte. 2011 schließlich sein Sohn Ambros. Das Reiseprogramm wird Jahr für Jahr erweitert, ebenso wie die Nachhaltigkeitsstrategie. Mit Ambros Gasser wollen wir also heute über nachhaltiges Reisen sprechen. ASI bietet, wie er selbst sagt, keinen Urlaub an, sondern Reisen. Wo liegt der Unterschied?
Das Thema hat vielleicht noch gar nicht was mit der Nachhaltigkeit zu tun, als dass wir schon glauben, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Urlaub und dem Reisen. Den Urlaub, den sehen wir eher so als der klassische Badeurlaub, wo man an Ort ist, All-Inclusive, Kreuzfahrt, so ein bisschen das leicht Konsumierbare, wo man einfach nur relaxt. Bei dem Thema Reisen, was wir machen, da darf man natürlich auch relaxen und einmal am Strand liegen. Aber bei uns geht es beim Reisen eben sehr, sehr stark darum, dass wir Erlebnisse schaffen, die Menschen im Hirn und im Herzen bewegen. Das heißt, dass du etwas mitnimmst von dieser Reise, Erlebnisse, von denen du auch länger zehren kannst. Weil wir glauben, wenn du einen Urlaub machst und du gehst wieder ins Büro, da bist du noch 5, 6 hektischen Tagen, kannst du von dem Urlaub nicht mehr wirklich zehren, weil du recht wenig Erinnerungen hast, weil es ist halt so ein bisschen Pool und Strand und das war's dann. Wenn du aber auf einer Reise warst in einem anderen Land, in Vietnam Radfahren warst oder im südlichen Afrika auf einer Safari warst, aber auch bei uns eine Hochtour gemacht hast oder Alpenüberquerung gemacht hast, dann hast du ganz viele Momente in der Natur, die besonders sind. Dann hast du Begegnungen mit der Kultur, du begegnest vielleicht anderen Leuten, aber du begegnest dir auch selber, oder? Gerade am Berg begegnet man sich oft selbst, oder? Wenn es einmal ein bisschen anstrengender wird. Und man begegnet sich vielleicht auch selbst, wenn man ein exotischeres Land bereist und sich so darin findet und so ein bisschen die Unterschiede erkennt und sich selbst darin wieder verorten kann.
Und um es dann quasi nicht nur einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen, sondern auch also nachhaltig zu reisen, wollt ihr in einem ersten Schritt Emissionen reduzieren?
Also grundsätzlich, glaube ich, muss man ein bisschen Begriffserklärung machen, was denn Nachhaltigkeit eigentlich ist. Weil sie wird sehr, sehr schnell über die ökologische Nachhaltigkeit identifiziert, aber man muss es in allen drei Teilen sehen. Und Nachhaltigkeit besteht eben aus einer ökologischen, einer ökonomischen und einer sozialen Seite. Wir versuchen das so ganzheitlich zu sehen wie möglich. Weil wenn es jetzt rein um den ökologischen Faktor geht, dann ist jede Reise, die man tut, eigentlich schlecht. Dann sollte man am besten daheim bleiben, aber auf gar keinen Fall streamen, weil wenn man sich anschaut, wie viele Emissions jedes Jahr schon über Streaming verbraucht wird oder über die Cloud, wo man Dinge am Computer speichert, dann ist das fast annähernd so hoch wie die Reiseindustrie bald. Jedenfalls, wir versuchen es ganzheitlich zu betrachten. Wir haben eine recht klare Strategie und sagen, auf der einen Seite wollen wir den ökologischen Fußabdruck minimieren. Das heißt, wir wollen Emissionen, Single-Use-Plastik, Wasserverbrauch etc. reduzieren. Und auf der anderen Seite, und das ist für uns mindestens gleich wichtig, ist die Reisen so zu gestalten, dass die lokale Community davon profitiert und auf gar keinen Fall leidet oder sagt, das möchte sie nicht mehr. Das versuchen wir prinzipiell einmal dadurch, dass wir darauf achten, dass ein sehr, sehr hoher Anteil des Reisepreises, den uns jemand bezahlt, in das Zielgebiet fließt und dort auch wirklich bleibt. Die Menschen vor Ort sollen an dem partizipieren. Also lokale Wertschöpfung ist auch lokale Wertschätzung. Und das sind so die zwei Bereiche, an denen wir wirklich intensiv jeden Tag möglichst ganzheitlich arbeiten.
Und wie schaut es dann eben konkret aus? Wie kann man CO2-Emissionen reduzieren?
Um etwas zu verbessern, muss man es zuerst einmal messen und verorten, oder? Wo stehen wir denn jetzt? Das haben wir vor einigen Jahren begonnen und haben bei unseren Asia-Original-Reisen erfasst, wie hoch sind die CO2-Emissionen auf einer Reise? Wie hoch sind die Emissionen beim Flug? Wie viele Emissionen gibt es? Transport vor Ort, Unterkunft vor Ort, Essen etc. Und dann haben wir gesagt, naja, wir wollen das jetzt jedes Jahr um x Prozent reduzieren und haben dann angefangen, Maßnahmen zu setzen. Zum Beispiel von 23 auf 24 haben wir unsere Emissionen zwischen 3-4% verringert. Das klingt jetzt nicht viel, aber es ist richtig viel Arbeit, das zu tun. Wie haben wir das gemacht? Indem wir beispielsweise Inlandsflüge aus dem Programm genommen haben zu 97%. Die restlichen 3% sind noch übrig, weil es aus Sicherheitsaspekten vielleicht nicht möglich ist, auf diesen Straßen zu fahren und es besser ist zu fliegen. Das heißt, sowas, wir haben versucht, Transportwege vor Ort zu optimieren, da oder dort vielleicht auch auf öffentlichen Transport umsteigen, weil es in manchen Ländern vielleicht sogar interessant ist, weil man einfach näher an die Kultur, an die Menschen vor Ort rankommt. Wir versuchen das aber da oder dort auch immer wieder zu beachten, wenn es um die Hotelauswahl geht beispielsweise. Das heißt, so schaffen wir die Reduktionen und all das, was übrig bleibt, das kompensieren wir. Kompensation sehen wir immer als zweitbeste Lösung.
Und wie funktioniert die Kompensation?
Also Kompensation gibt es schon recht lange und früher war das bei uns nicht, aber grundsätzlich die Industrie hat damit begonnen, das auf freiwilliger Basis zu machen. Man hat dann gesehen, dass eigentlich nur 3-4% der Leute auch wirklich aktiv in die Kompensation dann investieren, wo wir festgestellt haben, das ist eigentlich viel zu wenig und das dann fix bei uns in unsere Reisen integriert haben. Das heißt, man sucht nicht aus, sondern sie werden automatisch kompensiert. Kompensationen gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Manche sind besser, manche sind schlechter. Es gibt Anbieter, die sind vertrauenswürdiger und Anbieter, die sind es vielleicht in der Form nicht. Aber im Grunde funktioniert das System so, dass wir unsere Emissionen messen und in Projekte investieren, die auf der anderen Seite dazu beitragen, die Anzahl der Emissionen, die wir verbraucht haben, an anderer Stelle zu reduzieren. Das sind dann meistens Projekte, die in erneuerbare Energie einzahlen. Aufforstungsprojekte, wo es um CO2-Bindung geht, also verschiedene Varianten.
Weiteres Stichwort, was ich gelesen habe bei euch, ist sanfter Tourismus. Ist es dann auch eine Frage der Haltung, wie man sich, also nicht nur wie man anreist, wie man sich fortbewegt, sondern auch mit welcher Haltung ich in ein Land reise?
Das mit Sicherheit. Es hat aber auch damit zu tun, ob man jetzt 9000 Leute aus einem Kreuzfahrtschiff abladet, die dann eine ganz kleine geografische Region überfluten und Locals damit vollkommen überfordert sind. Oder ob man das nicht anders gestaltet, wie wir, zu sagen, wir reisen in ganz kleinen Gruppen mit durchschnittlich 9-10 Personen.
Was oder ist das Maximum? Sind es 10 Personen?
12. 12. Mhm. 12. Durchschnittlich sind wir in dieser Größenordnung. Wir bieten aber auch viele individuelle Reisen an ohne Gruppe. Das heißt, das sind kleine, wenn man es jetzt Mengen nennen will, die dort vor Ort sind. Nummer eins und Nummer zwei, wir versuchen uns auch sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, dass es eine gewisse Verteilung gibt. Wenn wir so und so viele schon dort haben, müssen wir dann noch mehr hinschicken oder können wir das nicht besser verteilen? Menschen auch wirklich für so off-the-beaten-track-Dinge begeistern. Jetzt ist das sowieso schon in unserem Naturell, weil viele unserer Reisen in die Natur gehen. Aber auch da gibt es manche Bereiche, wo mittlerweile recht viel los ist, temporär, und wir dann sagen, Wir haben eine eigene Produktkategorie, die heißt auf verborgenen Pfaden, wo wir eben ganz bewusst Leute begeistern wollen für so die Underdogs, die Dinge, die man nicht kennt. Muss man auf den Kilimanjaro oder geht man vielleicht auch einmal auf den Mount Meru?
Gibt es für die Orte, wo du sagst, die sind so überlastet, die kann man nicht nachhaltig bereisen?
Also ich würde jetzt keinen Ort ausschließen grundsätzlich, weil das Jahr hat 365 Tage. Man kann auch an anderen Tagen irgendwo hinreisen, wo vielleicht weniger los ist. Man kann sich ein bisschen antizyklisch bewegen, andere Uhrzeiten. Also das geht immer. Ein super Beispiel ist in Jordanien, Petra, wahnsinnig beeindruckendes Spot auf der Welt, den man mal bereisen sollte. Da gibt es so diesen Mainstream-Eingang dazu. Da kommen halt am späten Vormittag Busse und die Leute können dann dahin spazieren oder werden mit Eseln dorthin gebracht. Wir nähern uns da von der Rückseite in der Morgendämmerung und bis die Menge da ist, sind wir schon wieder weg, hatten das eigentlich für uns und haben uns da eher auf sanfte Art und Weise zu Fuß gehend dorthin bewegt, was total spannend ist, weil das Gehen ist ja auch eine Geschwindigkeit, die Perspektiven ganz langsam eröffnet, wo man die Dinge auch vielleicht anders wahrnehmen kann, als wie wenn man mit einem Bus irgendwo hingefahren wird und das heißt, es ist auch Fotostopp und in 10 Minuten fahren wir weiter.
Also neue Wege gehen. Bedeutet nachhaltig reisen auch weniger Reisen unterm Strich?
Das würde ich so vielleicht nicht sehen. Ich würde sagen, es ist besser reisen. Vielleicht macht man nicht so viele Flugreisen im Jahr, aber dafür macht man längere. Weil so hat man die CO2-Emissionen auf mehr Reisetage verteilt, ist länger in der Destination, das schafft eine höhere lokale Wertschöpfung, an der die lokale Community profitieren kann. Deswegen, das würde ich gar nicht sagen. Wir haben bei uns schon gewisse Nachhaltigkeitsregeln in der Produktentwicklung, dass wir sagen, wenn ein Flug länger dauert als x Stunden, dann darf unsere Reisedauer dort nicht kürzer sein als 7 Tage oder als 14 Tage. Für die CO2-Bilanz ist natürlich sowas wie Christmas Shopping in New York fragwürdig, aber es gibt zig andere Alternativen und auch Kurzurlaube, die ja jeder von uns gerne macht, da sich auch einmal Gedanken dazu zu machen, wie kann ich denn dorthin anreisen.
Und muss nachhaltiges Reisen teurer sein?
Ich meine, das ist eine total schwierige Frage. Per se würde ich nicht sagen, dass Reisen teurer werden muss. Das ist in die letzten Jahre ohnehin schon und recht wenige profitieren davon. Die Reiseindustrie ist in den letzten 30 Jahren eine Massenindustrie geworden, so ähnlich wie Lebensmittel oder wie Mode. Das ist eine Demokratisierung gewesen und hat es jeden zugänglich gemacht zu reisen, jeden hat es zugänglich gemacht auf der Welt, zu jeder Zeit alles Mögliche zu essen, sich Mode zu kaufen, die man dann vielleicht nach zweimal tragen nicht mehr braucht und auch nicht flickt, wenn was kaputt ist. Das heißt, da hat es eine Demokratisierung gegeben. Hat es die Welt besser gemacht? Das wage ich zu bezweifeln, weil alle, die in diesen drei Industrien arbeiten, dort, wo zumindest die große Menge ist, für die ist das Leben deswegen eigentlich nicht besser geworden, sondern das Gegenteil.
Mit der Demokratisierung geht es oft einher, dass man das Gefühl bekommt, was ich selber unternehme, macht keinen Unterschied, ist eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie begegnet dir das oder wie begegnest du dem Gedanken?
Ich meine, ich stimme dir da vollkommen zu und es gibt immer ein Spannungsfeld, oder? Wer richtet jetzt das Problem? Und da gibt es für mich im Grunde drei Stakeholder, oder? Es gibt einen Staat, der Gesetze veranlassen könnte. Ist aber auch schwierig, das dauert recht lang, schadet in vielen Fällen vielleicht auch der Popularität der Regierung oder der jeweiligen Politiker. Das Individuum resigniert vielleicht und sagt, was kann ich denn eigentlich machen, weil ich bin ja nur einer. Und dazwischen sind die Unternehmen, die vielfach auch nicht so ganz wissen, wie sollen sie es machen. Wir als Unternehmen, wir sind ein Familienunternehmen, mein Vater hat das vor 60 Jahren gegründet. Wir sind sehr Purpose getrieben, das heißt für uns ist das, warum gibt es uns, sehr, sehr wichtig und für uns ist es auch wichtig, wie machen wir die Dinge und nicht nur, was machen wir. Und für uns ist es ein ganz großes Ziel zu sagen, wir sind ein Unternehmen, wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein, wir wollen es aber nicht auf Kosten des Planeten sein und auch nicht auf Kosten der Menschen. In diesem Sinne haben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, auch aus dem Grund, weil vielleicht die Politik zu langsam ist und das Individuum freiwillig nicht so ganz mitmacht, siehe freiwillige Kompensation in sehr niedriger Quote. Wir haben unsere Mission, die heißt, wir entwickeln nachhaltige Erlebnisse für Reisende und für lokale Communities und bringen das in jede Ecke unseres Unternehmens rein. Nicht, weil der Reisende das will oder weil das sexy ist und im Marketing gut ist, sondern eigentlich aus dem Grund, dass unser Geschäftsmodell in 5, 10, 15, 20 Jahren immer noch funktioniert. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen uns zu einem ganz klassischen aktiennotierten Unternehmen, die sehr stark in Quartalszahlen denken. Sie müssen kurzfristig erfolgreich sein. Wir wollen langfristig erfolgreich sein, in 10 Jahren. Und wenn wir in 10 Jahren noch erfolgreich sein wollen oder in 20, dann müssen wir sicherstellen, dass die Natur nicht unter unserem Einfluss intensiv leidet. Und wir müssen sicherstellen, dass die lokale Community das, was wir macht, gut findet. Wenn eines oder beides davon nicht funktioniert, zerstören wir unser eigenes Geschäftsmodell.
Und denkst du, dass sich die Branche insgesamt dorthin entwickeln muss in den nächsten Jahrzehnten?
Also die Branche muss sich in diese Richtung entwickeln. Wir sind da schon zur gewissen Weise ein Vorreiter mit einigen anderen Unternehmen, die es gibt im deutschsprachigen Raum. Aber es sind jetzt eher die vom Thema her da schon näher dran sind wie wir. Wir bieten Aktivre und Erlebnisreisen an. Aber wir werden diesen Shift nur hinbekommen, auch wenn die Großen mitmachen, wenn die TUIs der Welt mitmachen, wenn die Kreuzfahrtschiffe mitmachen. Da passiert auch einiges, aber es geht in meinen Augen auch nicht schnell genug. Und wenn man jetzt zuletzt die Nachrichten gelesen hat und gesehen hat, dass es Proteste auf den Kanaren gibt, wo es 2 Millionen Einwohner gibt und 14 bis 16 Millionen Touristen und die jetzt demonstrieren und dann sagt die TUI, dass Airbnb schuld ist und Booking und Airbnb sagt, die TUI ist schuld und jeder sich da ein bisschen abputzt, dann ist das eben nicht zielführend, an Lösungen zu arbeiten. Jeder hat seine Mitschuld darin, wir auch. Und ich glaube, wir müssen ganz dringend den Dialog mit der lokalen Community führen und sagen, was muss sich verändern? Und man kann auch nicht alles auf die Wertschöpfung ablegen und sagen, die partizipieren dran eh, weil wenn man sich die Kanaren anschaut, in diesem Verhältnis 2 Millionen Einwohner, 14 bis 16 Millionen Touristen und aber sieht, dass die Kanaren immer noch zu einem der ärmsten Gebiete in Spanien gehören, dann funktioniert das dort offensichtlich nicht. Dann gibt es dort offensichtlich zu viele Hotels, die in Hand von ausländischen Investoren sind, wo die Gewinne wieder außer Land geschickt werden.
Weil du es schon zweimal angesprochen hast, sowas wie Kreuzfahrten, hat das überhaupt in Zukunft noch einen Platz?
Also ich glaube, erstens bin ich nicht Kreuzfahrtsexperte. Zweitens, wo es so hohe Nachfrage gibt, ist es schwierig, die Dinge zu verbieten, insbesondere wo internationale Konzerne auch wirtschaftliche Interessen dahinter haben. Aber natürlich ist die Kreuzfahrtindustrie sowohl was ihre ökologische Nachhaltigkeit angeht, als auch was ihre soziale und ökonomische Nachhaltigkeit angeht, in meinen Augen schon sehr, sehr fragwürdig. Und sie verbessert sich auch zu einem gewissen Maße, aber ich denke, es muss sich noch wesentlich schneller und intensiver mitentwickeln.
Wenn ich jetzt individuell unterwegs bin, auf Reisen, was würdest du sagen, sind kleine Schritte, die man unternehmen kann, die eine Reise nachhaltiger machen?
Also auch da muss man, glaube ich, wieder die verschiedenen Bereiche der Nachhaltigkeit ansehen. Wenn wir die ökologisch anschauen, dann ist es natürlich immer gut zu sagen, wie ist meine Anreise? Die Anreise hinterlässt die höchsten Emissionen. Muss ich fliegen oder gibt es Alternativen? Muss ich 3 verschiedene Flüge dorthin nehmen, was gerade das günstigste war? Oder nehme ich dann doch nicht den Direktflug, der vielleicht teurer ist, aber dafür produziere ich weniger Emissionen? Das ist eines. Das zweite ist ganz simple Dinge. Sich eine eigene Trinkflasche mitzunehmen und nicht jeden Tag eine neue 0,25 Plastikflasche irgendwo zu kaufen. Man kann sich aber natürlich auch überlegen, gerade in der Auswahl der Unterkünfte, wo man wohnt. Was sind das für Unterkünfte? Sind die familiengeführt? Das findet man schnell einmal heraus. Oder haben die eine gewisse Zertifizierung, weil die einem schon ein bisschen einen besseren Aufschluss gibt, ob das Unternehmen sich zumindest mit dem beschäftigt und sich da weiterentwickeln will. Dann ist es schon so, dass man sich über das Zielgebiet Gedanken machen sollte. Muss ich jetzt in dem und dem Monat auch noch dorthin oder gehe nicht woanders hin und genieße es, dass dort weniger Menschen sind, wo ich oft einen besseren Preis kriege, eine höhere Authentizität, oftmals auch eine höhere Herzlichkeit oder Gastfreundschaft. Auch das ist soziale Nachhaltigkeit. Sowas halte ich für wichtig. Und dann schon auch darauf zu achten, es gibt da ein wunderbares Beispiel, dass mir Leute erzählen, sie gehen nach Nepal tracken, sie machen das aber individuell und sie wollen auf gar keinen Fall irgendwelche Träger mit dabei haben, sondern sie wollen das selber tragen. Wo ich sage, naja, das finde ich eigentlich nicht so gut, weil die Träger vor Ort sind vor Ort, das ist ihre Haupteinnahmequelle. Wenn man ihnen das nicht gibt, dann verdienen sie kein Geld, sie können ihre Familie nicht ernähren, das Mädchen oder die Buben können vielleicht nicht in die Schule gehen. Also das trägt alles dazu bei und außerdem hat man einen Local mit, der einem vielleicht die eine oder andere Geschichte erzählen kann.
Tirol ist ja selber eine große Tourismusdestination. Was kann, soll, muss, wird sich da verändern?
Also das, was man, glaube ich, sagen muss, ist, dass Tirol als Destination im Vergleich zu vielen anderen auf der Welt schon eine sehr, sehr gute Ausgangslage hat und sehr viel richtig macht. Die Struktur unserer Unternehmen, die im Tourismus arbeiten, sind sehr familiengeprägt. Wir haben sehr wenige Konzerne. Das heißt, wir haben eine recht hohe lokale Wertschöpfung. Und wenn man sich unsere wichtigsten Quellmärkte anschaut, dann ist das vielfach Deutschland. Dann kommen die Leute zu uns und haben eigentlich eine Anreise, die nicht sehr weit ist. Also es muss nicht die ganze Welt zu uns herfliegen, was schon einmal sehr gut ist. Dann haben wir Tourismusformen, die Leute in die Natur führt, die Leute in die frische Luft führt, die Leute vielfach dazu bringt, sich zu bewegen draußen, was auch für den Menschen gut ist. Also da ist schon ganz viel richtig. Ich glaube auch, dass gewisse Gebiete in Tirol, wo es schon viel Infrastruktur gibt, der muss auch die Möglichkeit gegeben werden, ihre Infrastruktur weiter zu verbessern. Ich glaube aber nicht, dass wir in jedem Tal riesige Kapazitäten brauchen. Ich glaube nicht, dass wir in jedem Tal zig Lifte brauchen, sondern man sollte sich das anschauen, wo ist man jetzt stark, das weiter verstärken. Aber wir sollten, glaube ich, auch ganz bewusst bestimmte Punkte und Regionen ein bisschen außen vor lassen. Und wir sollten auch schauen, wie wir mit der Kapazität umgehen, die es gibt im Tourismus in Tirol. Weil eine Überkapazität ist nie gut, oder? Das schadet der Qualität eigentlich. Gleichzeitig gibt es natürlich so Konzepte wie der Bettenstopp in Südtirol, wo man, glaube ich, auch schauen muss, dass wir die richtigen Betten bekommen. Da oder dort ergibt sich eine Chance, wenn man einen innovativen Hotelier, dann sollte man vielleicht die Möglichkeit geben, wenn man sagt, wir bauen das more from the same und im großen Ausmaß, dann vielleicht nicht.
Also nicht nur die Frage, wie viel, sondern auch wie.
Unbedingt. Eine Sache, die man einfach wirklich betonen muss, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch ist, sondern eben ganz, ganz, ganz stark mit der lokalen Community zusammenhängt. Und da müssen wir in Tirol, glaube ich, auch aufpassen, weil man kann jetzt 100-mal argumentieren, wie wichtig der Tourismus in Tirol ist und wie abhängig wir von dem sind und wie viel er zu unseren Einnahmen beiträgt und wie viele Leute darin beschäftigt sind. Aber das ist ein sehr rationales, kühles Argument, wenn ich Person Y in dem Ort das Gefühl habe, dass es zu viel ist, dann will ich, dass meine Probleme sich jemand anhört und dass man darüber nachdenkt. Also die Integration der Bevölkerung, die wirklich vor Ort ist, muss in meinen Augen ganz, ganz stark eingebunden werden. Ich glaube, Innsbruck Tourismus hat jetzt ein tolles Projekt vor ein paar Monaten gestartet, wo man sehr viele Leute involviert hat in die Vision und in die Strategie der Zukunft. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man diesen Dialog auch führt. Aber den Dialog eben führt mit der Bevölkerung, die vor Ort lebt. Ich glaube, ein Tourismusverband sollte sich sehr, sehr stark mit dem in der Zukunft auseinandersetzen. Ich glaube, dass sich da vielleicht auch die Aufgaben von einem klassischen Tourismusverband oder von einem Lebensraum ändern. Und wir nicht mehr zwangsläufig sagen müssen, wie vermarkt man das jetzt noch mehr und wie viele Leute bekommen wir daher, sondern wie machen wir es besser. Und zu besser gehört nicht zwangsläufig mehr Nächtigungen, sondern vielleicht eine höhere Wertschöpfung, aber auch eine höhere Akzeptanz und Wertschätzung der lokalen Bevölkerung, weil auch dann sichert es die Langfristigkeit ab.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke fürs Gespräch, vielen Dank.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.